Herzlich willkommen bei immobux.de, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses wegen einer gewöhnlichen Geldforderung an einen Mieter im Sinne des Paragraphen 829 der Zivilprozessordnung. Im ersten Fall dieser Reihe geht es hier um die Pfändung eines Kontos des Mieters. In einem zweiten Fall geht es dann in einer separaten Videoanleitung um eine Lohnpfändung. In unserem Fall hat die Vermieterin Rita Ehrlich eine Wohnung an Herrn Hans Schläfer vermietet. Der Mieter Schläfer wurde vom Amtsgericht Mannheim verurteilt, 1.500 Euro an die Vermieterin Ehrlich zu zahlen. Nachdem der Mieter Schläfer auf die schriftliche Zahlungsaufforderung mit Fristsetzung der Vermieterin nicht reagiert hat, der Mieter Schläfer also nicht freiwillig zahlen will, beschließt sie, den Mieter Schläfer auf die harte Tour zum Zahlen zu bewegen, indem sie das ihr bekannte Konto des Mieters bei der Sparkasse Neckarstadt pfänden lassen will, um an ihr Geld zu kommen. Nachdem sie die vollstreckbare Ausfertigung des Versäumnisurteils des Amtsgerichts Mannheim vorliegen hat. Gesetzliche Grundlage für die Pfändung ist der Paragraf 829 der Zivilprozessordnung, kurz ZPO. In Absatz 1 ist zu lesen: Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu bezahlen. Zugleich hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthalten. Weiter ist in Absatz 2 zu lesen: Der Gläubiger hat den Beschluss, dem Drittschuldner zustellen zu lassen. Der Gerichtsvollzieher hat den Beschluss mit einer Abschrift der Zustellungsurkunde dem Schuldner sofort zuzustellen. Weiter ist in Absatz 3 zu lesen: Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. Weiter ist in Absatz 4 zu lesen: Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses einzuführen. Soweit nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss sich der Antragsteller ihrer bedienen. Weiterhin ist in § 828 der Zivilprozessordnung die Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts festgelegt, und zwar in Absatz 1. Die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte zum Gegenstand haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht. In Absatz 2 ist zu lesen: Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei dem der Schuldner im Inland seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Nachdem die Vermieterin Ehrlich nach Abfrage beim zuständigen Vollstreckungsgericht erfahren hat, dass der Mieter Schläfer bisher keine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, erteilt sie den folgenden Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses wegen einer gewöhnlichen Geldforderung an den Mieter im Sinne des Paragraph 829 der Zivilprozessordnung. Sie muss dabei das amtlich vorgeschriebene Formular verwenden, das im Internet zum Beispiel auf der Seite des Justizministeriums ausgefüllt und heruntergeladen werden kann. Das Antragsformular sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, da es mehrere Möglichkeiten der Pfändung eines Schuldners, sprich des Mieter Schläfers, gibt, ist aber im Falle einer Konto- oder Lohnpfändung fast selbsterklärend und, wenn keine besonderen Zinsforderungen beansprucht werden, für die Vermieterin Ehrlich leicht und schnell auszufüllen. Bei komplexeren Geldforderungen mit Teilbeträgen, Zinsberechnungen usw. so würde die Vermieterin Ehrlich eine ausführliche Forderungsaufstellung dem Antragsformular beifügen, da der Drittschuldner in der Regel keine Kopie des vollstreckbaren Versäumnisurteils erhält, sondern nur den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss mit der Geldforderung. Folgende Forderungen aus Anspruch sind zu unterscheiden und können ausgewählt werden, einzeln oder auch teilweise kombiniert. Dies können sein Forderungen an folgende Drittschuldner: a. den Arbeitgeber, b. die Agentur für Arbeit bzw. für andere Versicherungsträger, dann C, das Finanzamt, D, Kreditinstitute, E, Versicherungsgesellschaften, F, Bausparkassen und es sind auch noch weitere Anlagen möglich. Da die Vermieterin ehrlich nur das Sparkassenkonto des Mieterschläfers kennt und nicht weiß, wo er arbeitet, kann sie in Fall 1 dieser Reihe nur das Konto des Mieters pfänden lassen. Durch den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss wird die Sparkasse Neckarstadt als Schuldner des Mieterschläfers verpflichtet, das Guthaben des Mieters entsprechend der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen an die Gläubigerin des Mieterschläfers, sprich die Vermieterin ehrlich, auszuzahlen, sprich zu überweisen, bis die Gesamtforderung der Vermieterin befriedigt worden ist. In § 833a der Zivilprozessordnung ist der Pfändungsumfang bei Kontoguthaben beschrieben. Dort ist zu lesen, die Pfändung des Guthabens eines Kontos bei einem Kreditinstitut umfasst das am Tag der Zustellung des Pfändungsbeschlusses bei dem Kreditinstitut bestehende Guthaben sowie die Tagesguthaben der auf die Pfändung folgende Tage. Gemäß § 834 Zivilprozessordnung keine Anhörung des Schuldners ist geschrieben, vor der Pfändung ist der Schuldner über das Pfändungsgesuch nicht zu hören. Für die entstehenden Gerichtskosten muss die Vermieterin ehrlich in Vorleistung gehen. Diese Gebühren betragen allerdings gemäß Gerichtskostengesetz Anlage 1 Kostenverzeichnis Nummer 2111 derzeit nur 20 Euro bei einem Schuldner. Hinzu kommen noch die eventuell anfallenden Gebühren für die Zustellung des Beschlusses durch den Gerichtsvollzieher, die der Gesamtforderung der Vermieterin ehrlich vom Gericht noch hinzugesetzt werden. Weiterhin ist in § 835 der Zivilprozessordnung zu lesen, wie die Überweisung einer Geldforderung zu erfolgen hat. Und zwar in Absatz 1. Die gepfändete Geldforderung ist dem Gläubiger nach seiner Wahl zur Einziehung oder an Zahlungsstatt zum Nennwert zu überweisen. Weiters in Absatz 2 zu lesen, im letzteren Fall geht die Forderung auf den Gläubiger mit der Wirkung über, dass er, soweit die Forderung besteht, wegen seiner Forderung an den Schuldner als befriedigt anzusehen ist. Für Pfändungsschutzkonten gibt es noch weitere Bestimmungen in § 835 der Zivilprozessordnung. Die Vermieterin ehrlich macht auf dem Formular Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses folgende Angaben. Zuerst benennt sie das Amtsgericht Mannheim als Vollstreckungsgericht. Weiterhin füllt sie aus, es wird beantragt, den nachfolgenden Entwurf als Beschluss auf Pfändung und Überweisung zu erlassen. Weiterhin kreuzt sie an, zugleich wird beantragt, die Zustellung zu vermitteln mit der Aufforderung nach § 840 der Zivilprozessordnung. Als Alternative hätte sie auch die Zustellung selbst veranlassen können. Weiter unten auf Seite 1 macht sie noch Angaben zu den Anlagen. Sie benennt den Schuldtitel und legt auch noch den Verrechnungscheck für Gerichtskosten bei. Weiterhin kreuzt sie an, ich drucke nur die ausgefüllten Seiten 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 aus und reiche diese dem Gericht ein. Dann benennt sie noch das Datum und, wenn das Formular vollständig ausgefüllt ist und ausgedruckt ist, unterschreibt sie es auch noch persönlich bei Unterschrift Antragsteller. Auf Seite 2 wird nochmal das Amtsgericht Mannheim angeführt mit Anschrift und dass es sich um einen Pfändungs- und Überweisungsschluss in der Zwangsvollstreckungssache Rita Ehrlich, Sonnenwende 66a in Mannheim als Gläubigerin und Herrn Hans Schläfer, Speckweg 155 in Mannheim als Schuldner. Weiterhin nennt sie hier noch ihre IBAN als Gläubigerin, auf dass das Geld des Mieterschläfers ihre Forderung überwiesen werden soll. Weiterhin nennt sie noch auf Seite 2 den Vollstreckungstitel und dies wäre in unserem Fall das Versäumnisurteil des Amtsgerichts Mannheim vom 2.1. Nach dem Vollstreckungstitel kann der Gläubiger, sprich die Vermieterin, von dem Schuldner, sprich dem Mieterschläfer, nachfolgend aufgeführte Beträge beanspruchen. Hier fügt sie ihre Hauptforderung in Höhe von 1.500 Euro aus dem Gerichtsurteil ein. Weitere Angaben zu Zinsen macht sie in diesem Fall nicht. Als Drittschuldner fügt sie auf Seite 3 unten dann noch die Sparkasse Neckarstadt, Lupinenallee 66 in Mannheim ein. Und zwar begründet sie ihren Anspruch mit dem Buchstabe D. Auf Seite 4, Forderung aus Anspruch, kreuzt sie den Buchstaben D an Kreditinstitute an, da sie ja das Konto des Mieterschläfers fänden will. Auf Seite 5, Anspruch D an Kreditinstitute, gibt sie noch die IBAN des Kontos des Mieterschläfers an, das insbesondere gefändet werden soll. Auf Seite 8 kreuzt sie noch an, es wird angeordnet, dass der Schuldner das über das jeweilige Sparguthaben ausgestellte Sparbuch an den Gläubiger herauszugeben hat und dieser das Sparbuch unverzüglich dem Drittschuldner vorzulegen hat. Weiterhin werden noch Angaben auf Seite 8 gemacht, und zwar der Drittschuldner darf, soweit die Forderung gefändet ist, an den Schuldner nicht mehr zahlen. Der Schuldner darf insoweit nicht über die Forderung verfügen, sie insbesondere nicht einziehen. Zugleich wird dem Gläubiger die zuvor bezeichnete Forderung in Höhe des gepfändeten Betrages zur Einziehung überwiesen. Auf Seite 9 bei Gerichtskosten macht sie noch die Gebühr von 20 Euro geltend, die sie per Verrechnungscheck an das Amtsgericht gezahlt hat. Somit hat die Vermieterin ehrlich alle Angaben gemacht, die notwendig sind für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschluss in ihrem Falle. Da nur ein Drittschuldner, sprich die Sparkasse Neckarstadt, vorhanden ist, druckt sie das Antragsformular zur Sicherheit vierfach aus, unterschreibt die vier Ausfertigungen und sendet diese zusammen mit der vollstreckbaren Ausfertigung des Versäumnisurteils des Amtsgerichts Mannheims und des unterschriebenen Verrechnungschecks über 20 Euro an das zuständige Amtsgericht Mannheim als Vollstreckungsgericht. Doch wie geht es weiter in unserem Fall? Am 14. März teilt das Amtsgericht Mannheim dann schriftlich mit, dass ihrem Antrag entsprochen wurde und die Zustellung an den Drittschuldner, sprich die Sparkasse Neckarstadt, erfolgt ist, mit der Aufforderung gemäß § 840 der Zivilprozessordnung. Gleichzeitig erhält sie ihre Vollstreckungsunterlagen vom Amtsgericht zurück. In § 840 der Zivilprozessordnung Erklärungspflicht des Drittschuldners ist Folgendes zu lesen. In Absatz 1. Auf Verlangen des Gläubigers hat der Drittschuldner binnen 2 Wochen von der Zustellung des Pfändungsbeschlusses angerechnet, dem Gläubiger zu erklären. Ziffer 1. Ob und inwieweit er die Forderung als begründet anerkenne und Zahlung zu leisten bereit sei. Ob und welche Ansprüche andere Personen an die Forderung machen. Ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung bereits für andere Gläubiger gepfändet sei. Weiter ist in Absatz 2 zu lesen, die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen muss in die Zustellungsurkunde aufgenommen werden. Der Drittschuldner haftet dem Gläubiger für den aus der Nichterfüllung seiner Verpflichtung entstehenden Schaden. Jetzt muss die Vermieterin ehrlich nur noch darauf hoffen, dass das Konto des Mieterschläfers pfändbares Guthaben aufweist und noch nicht weitere Kontopfändungen von anderen Gläubigern des Mieters vorliegen. Ansonsten ist es dumm gelaufen und sie muss sich nach Alternativen zur Kontopfändung umsehen, wie eine mögliche Lohnpfändung oder Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Mieterschläfers durch den Gerichtsvollzieher, um an das Geld zu kommen. Doch das sind Themen anderer Ratgebervideos. Die Vermieterin Ehrlich hat Glück. Die Sparkasse Neckarstadt erkennt schriftlich die Forderung der Vermieterin Ehrlich als begründet an und überweisen in Folgemonaten die jeweils pfändbaren Guthabenbeträge des Mieterschläfers an die Vermieterin Ehrlich, bis deren Gesamtforderung zuzüglich Gerichtskosten und Zustellkosten des Gerichtsvollziehers befriedigt sind. Somit hat die Vermieterin Ehrlich wieder das erreicht, was sie wollte: genug Geld in der Kasse, um ihre Immobilien standzuhalten und ihre Steuern beim Finanzamt zu zahlen. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobook@t-online.de oder Sie besuchen unsere Website vermietershop.de. Abschließend wünschen wir noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr Immobooks-Team.